Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Mirko Kasper und für alle, die Mirko Kasper nicht genau kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Dr. Mirko Kasper studierte BWL an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Anschließend promovierte er bei Professor Heribert Meffert über Markenstrategien. Er arbeitete dann für McKinsey als Unternehmensberater mit Schwerpunkt Strategie, Marketing und Brandmanagement, bevor er in eine Führungsposition bei Universal Music in Deutschland wechselte. 2006 war er Mitbegründer des Virtual World Unternehmens Metaversum, wo er als einer der Geschäftsführer fungierte. Zudem war er Mitbegründer der Agenturen Userlution und Kasper Field Marketing Performance GmbH. Das war alles schon viel, viel früher, denn seit 2011 ist er bei Mr. Spex und verantwortet als Co-CEO und Vorstand die Bereiche Marketing, Category Management, Product Management sowie Retail Stores und internationale Märkte. Ja, und genau darüber reden wir heute. Wie funktioniert Mr. Spex? Viele von euch kennen ihn vielleicht aus der einen oder anderen Filiale, aber vorwiegend natürlich online, weil Mr. Spex ist, glaube ich, einer der größten Online-Optiker oder mitunter. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Mirko.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Mirko, gib uns doch einmal einen kleinen Überblick jetzt, denn wenn ich das so lese, seit 2011 bist du bei Mr. Spex. Das heißt, in der digitalen Welt, in der E-Commerce-Welt ist Mr. Spex im Grunde genommen ja schon ein richtiger Oldie, oder?
Ja, es ist schon ein Grown-up, ja, würde ich auch sagen. Also wir sind gegründet worden 2007 und sind dann 2008 live gegangen, haben dann 2010 auch schon das erste internationale Land aufgemacht. Wir sind nach Frankreich. Und dann bin ich 2011 dazu gekommen. Ich habe schon mit dem Dirk, meinem Partner und Co-CEO, vorher zusammengearbeitet. Wir kannten uns durch einen gemeinsamen Investor. Und dann bin ich aber 2011 eingestiegen. Und das war auch das Jahr, wo wir dann schon auch sehr stark innovative, sowohl Technologien eingesetzt haben, als auch Geschäftsmodelle. Wir haben nämlich die virtuelle Anprobe als wirklich, glaube ich, einer der ersten E-Commercer überhaupt eingeführt, diese Augmented Reality Applikation. Und wir haben so ein doch sehr innovatives Partneroptikerprogramm eingeführt, 2011. Und dann kam 2016 irgendwann der eigene Store und so weiter und so weiter. Und dann 2021 sind wir an die Börse gegangen. Und heute sind wir in 10 Ländern in Europa. Wir haben 74 Läden in insgesamt 4 Ländern und rollen unser Omnichannel-Geschäftsmodell in Europa aus.
Wie groß war denn damals im Grunde genommen der Online-Markt denn eigentlich schon? Oder wie schwer oder wie leicht war das denn damals? Weil, gut, du warst jetzt 2007, 2008 da noch nicht dabei mitunter, aber da war ja E-Commerce ja im Grunde genommen noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Oder zumindest jetzt einmal bei uns in Mitteleuropa. Amazon war entsprechend noch relativ klein. Und viele haben ja eigentlich erst mit dem Eintritt oder mit dem wirklichen Hochkommen vom Amazon gesprochen, vom richtigen E-Commerce-Boom. Wie schwer oder wie leicht war das damals, Brillen mitunter online zu verkaufen?
Naja, war schon nicht einfach, das muss man sagen. Wir haben im Prinzip den Markt gemacht, ja. Wenn man sich mal anschaut, wie andere E-Commerce-Player in der Zeit gewachsen sind, dann war oftmals eine Strategie, sehr breit zu gehen, Suchvolumen intelligent abzugreifen. Da gab es dann Leute, die sehr viele Domains gekauft haben und die bedient haben, um sehr preiswert an organischen Traffic, den es ja auch nicht mehr so viel gibt, abzugreifen und dann eben sehr smart auch ein bisschen mit bezahlten CPC-Modellen, also Pay-per-Click-Modellen, zu arbeiten. Und das hat einfach nicht funktioniert bei der Brille, denn eine Brille setzt schon noch ein gewisses Grundvertrauen voraus. Und dann auch noch eine Brille online zu kaufen, setzt man noch mehr Vertrauen voraus. Das heißt, wir mussten eigentlich in den Markt rein und mussten zwei Sachen machen. Das eine ist, den Leuten erklären, nochmal, du kannst jetzt auch eine Brille online kaufen, das hat folgende Vorteile. Und das zweite ist, vertrau uns mal, dass wir das wirklich auch können. Und deswegen sind wir eher tief gegangen, wie wir sagen würden, also Markenaufbau betrieben, uns auf einen Markt nach dem anderen konzentriert, um dann wirklich auch ein relevanter, vertrauenswürdiger Spieler zu werden. Und so haben wir uns das hart erarbeitet, einen Online-Markt zu schaffen. Ne?
Was hat denn quasi der angestammte stationäre Handel damals gesagt? Haben die überhaupt was gesagt? Haben die euch nur belächelt, weil die vielleicht gedacht haben, wer wird denn eine Brille online kaufen? Weil wenn ich zum Optiker gehe, weiß ich, dass ich da drinnen vielleicht eine halbe Stunde schon einmal verbringe, um die verschiedensten Modelle einfach einmal zu testen, in den Spiegel zu schauen und. Wurde die am Anfang mehr belächelt als ernst genommen?
Ja, das absolut. Und dann natürlich irgendwann eben auch, was heißt bekämpft, aber dann irgendwann wurde reagiert. Aber ich würde sagen, die ersten 10 Jahre war es wirklich eigentlich so, dass die gesagt haben, die Brille online, das geht nicht. Sie haben auch nicht geglaubt, dass wir das dann tatsächlich auch geschafft haben. So das Image war eher, wir verkaufen da sehr viele Sonnenbrillen, aber sonst geht da nichts. Die Brille war aber dann schon relativ bald die stärkste Kategorie. Das heißt, es hat schon auch fundamental geklappt. Und dann irgendwann setzte halt dann ein Umdenken ein. Aber tatsächlich war am Anfang, war das große Skepsis, vielleicht auch mal ein bisschen Lächeln. Das wurde einfach als unmögliches Projekt abgetan, ja.
Gib uns doch mal einen Überblick, wie groß ist im Grunde genommen der Markt so in Deutschland denn mitunter an Brillen jetzt einmal, der Optikermarkt?
Ja, wenn man jetzt mal, da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber ich sage jetzt mal eine, ja, da kann man schon so sagen, das ist schon über 4 Milliarden Euro ist der Markt in Deutschland an Brillen und Sonnenbrillen jetzt im Optikhandel. Da ist jetzt der Fashion-Sonnenbrillenhandel nicht dabei, ja, so ungefähr 4 Milliarden. Und da sind eben so 150, vielleicht 200 Millionen Kontaktlinsen nochmal mit drin, aber der Rest ist tatsächlich Brille und Sonnenbrille. Das ist also schon ein wirklich relevanter Markt allein in Deutschland. Und wenn man dann nach Europa schaut, und das ist schon der Markt, den wir auch uns vorgenommen haben, dann sind wir schon bei über 30 Milliarden Euro.
Und wie groß ist jetzt euer Anteil in Deutschland? Man kann es vielleicht im Gründerland oder im Herkunftsland am besten ja mitunter einschätzen, weil ihr da einfach am längsten schon tätig seid.
Ja, wir sind ja, also wir haben letztes Jahr 210 Millionen Euro Umsatz gemacht und davon war schon ein großer Teil natürlich noch in unseren Kernmärkten. Da sieht man eben von den 4 Milliarden, da sind wir noch ein relativ kleiner Spieler, aber der Markt ist ja recht fragmentiert. Wenn man jetzt wiederum anschaut, welche Position haben wir schon im Markt, dann sind wir schon mittlerweile, ich würde sagen, müssten die Nummer 3 sein. Also es sind nicht alle Zahlen sind so transparent, aber ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich jetzt die Nummer 3.
Ja, ja, hinter Nummer 1 wahrscheinlich Fielmann, oder?
Ganz genau, Nummer 1 ist der Platzhirsch Fielmann und dann käme schon Apollo. Das ist, die heißen ja oft von der Grand Vision Gruppe, die heißen immer mal anders. Bei uns heißen sie Apollo. Die wären die Nummer 2. Und dann gibt es ein paar Verbünde, aber ich würde wie gesagt sagen, wir sind dann schon die Nummer 3.
Wenn jetzt der Markt so groß ist, ne, und 4 Milliarden Deutschland ein Land, können wir uns immer besser vorstellen, als wir jetzt so Gesamteuropa. Aber im Grunde genommen, wie sieht denn eure Vision oder die Gesamtmission vielleicht mitunter auch aus? Du sagtest Europa, ja, das wollt ihr quasi, das ist eure Region. Wie groß kann das werden? Wie sieht die Vision aus?
Genau, also die Vision ist schon, dass wir vielleicht mal als nächstes Ziel da schon die halbe Milliarde anpeilen können. Und dann kann man durchaus als Spieler wie wir, der in ein Marktsegment vorstößt, was noch nicht in so einem wirklich modernen Omnichannel-Gedanken beackert wird, da kann man da auch locker 1 Milliarde machen. Und selbst das wäre ja noch vom Marktanteil so, dass man sagt, selbst dann hat man noch Wachstumspotenzial. Und jetzt erkläre ich mal so ein bisschen, was machen wir da eigentlich, wie gehen wir da eigentlich vor? Das Erste ist, wir haben uns natürlich den Markt angeschaut und haben gemerkt, ungefähr 2/3 der Kunden und Kundinnen haben nicht so richtig Spaß am Brillenkauf. Für die ist das eine Belastung. Es ist eher ein fremdbestimmter Prozess. wo ich am Ende, das weiß ich, relativ viel zahle, aber wie viel es dann sein wird, ist eigentlich nicht bekannt. Die Zahlen sind nicht so wirklich transparent. Da kommt ein bisschen Bewegung in den Markt, aber unter anderem auch, glaube ich, durch uns. Unser Ziel ist, dass wir sagen, Mensch, das ist so ein wichtiges Accessoire. Das sitzt den Leuten im Gesicht, das brauchen sie zum Arbeiten, zur Freizeit etc. Warum soll das nicht Spaß machen? Wie können wir ein Einkaufserlebnis und eine Beziehung zur Brille herstellen, die den Spaß an der Brille bringt und den Spaß am Kauf einer Brille? Und das nehmen wir uns eigentlich vor. Wir haben sozusagen intern unser Markenversprechen, dass wir sagen, die perfekte Fassung für jedes Gesicht mit einer großen Leichtigkeit, mit Stil und mit Expertise. Was wir tun ist, dass wir sagen, wir versuchen, den Kaufprozess viel kundenorientierter zu gestalten und dem Kunden im Prinzip alles zu geben, was er braucht, dass er selbst eine Brille sich aussuchen kann. Wir unterstützen natürlich auch und beraten, wenn das jemand braucht. Aber wir geben mal sowas wie eine Größe dem Kunden. Wir geben die Pupillendistanz dem Kunden. Wir haben die ganzen Werte im Kundenkonto, sodass er sozusagen sie anwenden kann, wo er will. Und wir haben alle möglichen Services gebaut, um den Kauf zu erleichtern. Wir haben die virtuelle Anprobe, wir haben den Home Trial, wo wir 4 Brillen umsonst nach Hause schicken und auch nochmal 4 Brillen nach Hause, wenn man das möchte. Wir haben im Laden bei uns die Brillen sortiert nach Größe und Form. Man kann einfach mal eine halbe Stunde bei uns alle Brillen, auch die teuren Tom Ford, Gucci oder Bottega Veneta, einfach mal ausprobieren in Ruhe, wenn man das möchte. Und siehe da, es gibt wahnsinnig viele Kunden und Kundinnen, die sagen, ja, ich kann jetzt einfach mal in Ruhe ein bisschen Brillen ausprobieren. Weil normalerweise habe ich immer den Optiker, der vor mir sitzt und der mir dann sozusagen die teuren Brillen aufschließt und rausgibt, eine nach der anderen. Das ist für mich einfach beklemmend und hier kann ich einfach mal shoppen. Und das ist das eine, dass die Leute wirklich sagen, wir sehen es ja auch im Market Research, Mensch, da fängt das an, dass ich so ein bisschen einfach mal shoppen kann. Und das macht mir Spaß. Das zweite ist, dass wir vom Sortiment im Premium- und Luxusbereich ein einzigartiges Sortiment haben. Wir haben allein über 680 Gucci-Brillen. Ja, und wir haben das sozusagen im Luxussegment. Wir haben aber auch diese, sagen wir mal, Trüffelschwein-Mentalität, dass wir sagen, was gibt's eigentlich an besonderen, tollen Marken in Europa? Und da ist vielleicht Cubits in London, die handgefertigte, ganz tolle Acetatbrillen machen für ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder IOI aus Schweden, die aus Sustainable-Materialien handgefertigt in Schweden ganz tolle Brillen machen. Oder LGA, und dann höre ich auch gleich auf, die in Italien eine eigene familienbetriebene Brillenmanufaktur haben. Und das sind eben Sachen, wo wir sagen, für diese Zielgruppe gibt es, wenn überhaupt, den lokalen Optiker. Und der lokale Optiker hat einen sehr traditionellen Verkaufsprozess im Allgemeinen und kein Omnichannel-Angebot. Ja? Und die, sagen wir mal, ein größeres Filialnetz haben, die haben in den allermeisten Fällen nicht diese spannenden und tollen Brillen und sie haben eben auch einen traditionellen Verkaufsprozess. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Brillen mit einem ganz tollen Fashion-Approach auf der einen und einer großen Leichtigkeit im Omnichannel-Modell, das rollen wir aus und da sehen wir jetzt eine Riesenlücke. Deswegen gehen wir in Europa ein Land nach dem anderen an.
Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen, am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen. Mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setz es um und schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Aber ihr wart oder ihr seid gestartet im Grunde genommen als Online-Händler jetzt mal und irgendwann später ist der stationäre Handel dazugekommen, sind eigene Geschäfte dazugekommen. Warum habt ihr gesehen, dass ihr vielleicht auch eigene Geschäfte machen müsst?
Ja, genau. Ich glaube sozusagen, die richtige Formulierung, warum haben wir gesehen, dass wir eigene Geschäfte machen können? Wir haben ein gutes Online-Wachstum gesehen und das war getrieben durch, wie ich es eben am Anfang auch gesagt habe, durch einen Markenaufbau. Wir waren sehr nah am Kunden, haben sehr viel über die Kundenwünsche gelernt und waren dann aber, das war der große Vorteil, direkt flächendeckend. Wir hatten einen lokalen Händler oder auch eine lokale Kette, nicht in der Lage ist, nationales Marketing zu machen, um eine Marke aufzubauen, weil die können ja nur in ihren paar Läden in einer Region dann das Geld zurückverdienen. Konnten wir sagen, nee, wir sind flächendeckend und wir bauen jetzt eine Marke auf. Und dann haben wir gesehen, mit der Kraft der Marke und dem Interesse, den wir geweckt haben bei vielen Käufergruppen, da haben wir die Möglichkeit, jetzt in Hochfrequenzstandorte zu gehen und dort auch neue Zielgruppen, die vielleicht online noch ein bisschen vorsichtiger waren, anzusprechen. Und wir haben dann eine sehr hohe Neukundenfrequenz in unseren Läden, ohne dass wir zusätzliches Marketing ausgeben können. Und weil wir uns ein Ladenkonzept überlegt haben, was sehr integriert ist, man lernt eben, wie gesagt, hatte ich gesagt, die Größe, die Form, alle Werte sind drin und man verlässt den Laden mit einem gefüllten Kundenkonto. Und deswegen haben wir gesehen, aha, die Leute, die wir dann offline attrahieren, die haben eine ganz hohe Wiederkaufsquote auch rein online, sodass wir das als neuen profitablen Vertriebskanal und Wachstumskanal für uns entdeckt haben. Und das ist jetzt das Modell, wo sich Online und Offline gemeinsam stärken. Und das haben wir dann ausgerollt in Österreich, in der Schweiz, in Schweden, wo wir jetzt mittlerweile überall einen Omnichannel-Auftritt haben.
Und wie groß ist jetzt der Anteil zwischen Online-Umsatz und stationären Umsatz?
Ja, wir sind immer noch online größer. Das wächst auch nach wie vor, das Online-Geschäft, aber wir sehen, dass der Offline-Anteil nachzieht. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren ungefähr so einen 50-50-Anteil haben werden von Online und Offline. Und das ist nach heutiger Einschätzung ungefähr auch das Modell, was wir dann weiter ausrollen. Wir glauben, da hat sich's dann ausbalanciert.
Jetzt habe ich ja mal vorher nachgesehen, ich sitze ja in Österreich und ich sitze in Graz. Bei mir in Graz gibt es eine Filiale in einem Einkaufscenter. Genauso gibt es drei in Wien, stark frequentiert in der Maria-Hilfer-Straße und in zwei weiteren Einkaufscentern und eine in Linz. Ist es denn gedacht, so quasi, wenn man sagen will, in die größeren Städte zu gehen, stark frequentiert in Einkaufszentren zu gehen? Da wird es das eine oder andere in Österreich wahrscheinlich noch geben in Zukunft, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben, wir sehen, dass wir, wenn wir so einen Markt bearbeiten, auch lokal, dass wir deutlich weniger Läden brauchen, sagen wir jetzt mal, als ein klassischer Optiker, weil wir in den Läden auch nochmal eine Größe, also ein tolleres Einkaufserlebnis haben. Deswegen kommen die Leute auch gerne zu uns. Wir haben ungefähr, sage ich mal, brauchen wir wahrscheinlich nur ein Viertel der Läden, die jetzt einen Vielmann oder einen Apollo einsetzen würde. Aber da sind wir mit 7 Läden in Österreich trotzdem noch am Anfang. Da gibt's noch genügend hochfrequente Standorte, um auch in Österreich offline noch weiter zu wachsen.
Wie hat sich das eigentlich so in den letzten 3-4 Jahren jetzt entwickelt? Also momentan sagt man ja mitunter, dass die Leute einfach etwas faul geworden sind. Die wollen nicht mehr so gerne in den Läden gehen. Mitunter habt ihr das auch bemerkt? Hat jetzt einmal Corona und so etwas dazu geführt, dass bei euch online es noch einmal stärker geworden ist?
Ja, also Corona hat natürlich nochmal einen riesen Schub gegeben für online und weil wir eben so Services hatten, wir schicken dir die Brillen nach Hause mal zum Anprobieren, wir machen eine Videoberatung, wenn du es brauchst. Wir haben dann auch sofort den Online-Sehtest eingeführt als erster, weil wir gesagt haben, okay, wenn die Leute eben nicht raus wollen, dann machen wir eben auch einen Online-Sehtest. Und dann haben wir gesehen, da gab es einen Riesenboost für online. Dann hatten natürlich alle gedacht, das geht genauso weiter. Da muss man sagen, das sieht man ja in vielen digital getriebenen Geschäftsmodellen, dass das eher erstmal ein Plateau war nach Corona und jetzt aber so langsam wieder anfängt vom Markt jetzt her wieder zu wachsen. Und ähnlich war es sozusagen, oder sagen wir, das Spiegelbild war natürlich in den Läden. Wir haben, die Läden haben aufgrund einfach weniger Traffic in den Innenstädten während Corona natürlich gelitten. Das ist, ich würde jetzt sagen, auch wenn man die Traffic-Zahlen in den Innenstädten sieht, ist das in den meisten Innenstädten zurück. Einige Malls haben gelitten, weil dann doch der ein oder andere Betreiber so gelitten hat, dass die schließen mussten. Und da hat das eine oder andere Einkaufszentrum hat einen mitbekommen. Aber in Summe würde ich sagen, sind die Läden zurück zu fast dem alten Niveau. Ja, und jetzt ist es so für unser Geschäft, dass wir in beiden Bereichen wachsen, aber wenn man jetzt mal schaut, was hat der Markt gemacht? Der Markt ist tatsächlich wegen Inflation, Krieg, wir kennen die ganze geopolitische Lage, ist der Markt in Deutschland geschrumpft, ja, für Brille. Das gab es seit 25 Jahren nicht. Ja, das gab es einmal, als die Erstattung durch die Krankenkassen zurückgesetzt worden ist. Da ist der Markt mal einmal geschrumpft und seitdem ist er immer gewachsen, immer 2-3%. Und jetzt ist er mal geschrumpft. Wir wachsen trotzdem weiter und wir holen uns den Marktanteil jetzt, ich würde sagen, gleichgewichtig online und offline. Ja.
Wie ist es denn eigentlich? Ich habe ja zweierlei Kunden mitunter. Den einen, der zum ersten Mal eine Brille braucht, das ist mir jetzt so passiert, beziehungsweise habe ich vor Monaten einmal festgestellt, ja, es wird vielleicht jetzt einmal eine Zeit für eine Lesebrille. Und dann gibt es ja noch den anderen, der vielleicht schon sehr, sehr lange, über viele Jahre eine Brille trägt und der dann wieder mal eine neue Brille haben will, weil die eine kaputt ist oder vielleicht, weil ihm die Fassung oder was nicht mehr gefällt oder er einfach eine stärkere braucht. Wie sehr oder wie oft wechselt man denn mitunter die Brille für diejenigen, die schon immer eine Brille getragen haben?
Ja, es ist so, so eine Daumenregel, das ist ein bisschen, hängt ein bisschen am Alter, mit dem Alter zusammen. Ich fange mal mit dem Sehtest an oder den Augenwerten. Da ist es natürlich, wenn man ein bisschen jünger ist oder dann eben ein bisschen älter wird, dann hat man so ein paar Phasen, wo sich das relativ schnell verändern kann. Da würde man schon empfehlen, auf jeden Fall mal einmal im Jahr die Augen kontrollieren zu lassen, ob sich da was getan hat. Weil ansonsten ist es eben schon ein bisschen anstrengend, belastend, Kopfschmerzen etc., ne, wenn man eben nicht gut sieht, das ist nicht schön. Also würden wir sagen, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr spätestens überprüfen lassen, was die Augen machen. Und dann ist es so, dass wir sehen, wenn es stabil bleibt, dann ist im Durchschnitt der Bevölkerung, und da ist Österreich und Deutschland sehr, sehr ähnlich, alle 4 Jahre wird eine neue Brille gekauft. Jetzt haben wir eine Zielgruppe, das sagte ich ja schon, die sagt, Mensch, wir haben ein bisschen mehr Spaß an dem Objekt. Und so dass wir sehen, naja, bei uns sind die Zielgruppen eher so, dass sie sagen, die kaufen schon eher alle zwei Jahre eine neue Brille im Durchschnitt. Wobei wir deutlicher haben, die 1-2 Brillen tatsächlich auch mal pro Jahr kaufen. Ja, weil die dann sagen, das ist jetzt wirklich zum Fashion-Accessoire geworden. Und genauso wie ich 10 Paar Schuhe habe oder mehr, habe ich hier auch 4-5 Brillen. Aber das sind so ungefähr die Durchschnitte, die wir sehen. Und das ist ein bisschen letztes Jahr jetzt durch die Inflation und und dann doch eben eine schwierige Lage. Tatsächlich sind die Vielkäufer einen Tuck zurückgegangen. Ja, weil dann der eine oder andere sich die zweite oder dritte Brille dann gespart hat.
Ja, das ist ja durchaus in anderen Bereichen auch zu beobachten. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen von einem Kreditversicherer von Euler Hermes, der das im Mobilfunkbereich analysiert hat. Und da ist die Nutzungsdauer der Handy von 2016 bis jetzt gestiegen von 32 Monate auf 40 Monate. Und das wird noch einmal steigen, nicht? Und allein bis 2025 jetzt gehen aus dem Markt, ich glaube, 130 Milliarden Euro oder Dollar raus, nur weil Handys länger genutzt werden.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist schon ein Wahnsinn mitunter, nicht? Und ähnlich ist es klarerweise auch bei einer Brille, nicht? Wenn die Inflation hoch ist und das Einkommen wahrscheinlich ein bisschen knapper ist, ja, dann kann ich vielleicht dort und da mal sparen, nicht? Und mir die vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr später mitunter eine neue Brille besorgen oder, wie du es sagst, eine Zweitbrille oder Drittbrille auch mitunter.
Genau. Und vielleicht eins noch dazu, weil das ist uns ja eben, wir haben ja gesagt, wir gehen mit einer ganz großen Preistransparenz rein und wirklich einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also bei uns kriegt man so ein 1,5er-Glas, was immer, das muss ich schon mal direkt sagen, wir haben kompromisslos gute Qualitäten. Wir verkaufen nichts, was nicht dreifach geschichtet ist. Also ein UV-Filter, eine Entspiegelung und ein Kratzschutzfilter. Das ist bei allen unseren Gläsern drauf, weil wir sagen, okay, wir können da gar keine Kompromisse machen. Wenn da irgendwie wieder Zweifel gesät werden, online wird schlechte Qualität verkauft, das können wir uns gar nicht leisten. So, und da haben wir eben Preise, wo wir sagen 9,95 oder 49 oder für ein Glas, beide. Das ist halt ein wahnsinnig gutes Angebot und deswegen ziehen wir eben die Leute eben auch an, die sagen, komm, ja, ich kann mir jetzt vielleicht keine für 400 Euro leisten, aber ich möchte eine neue Brille und für 200 kriege ich auch eine tolle oder für 100, ja. Und deswegen nehme ich jetzt einfach doch die Zweit- und Drittbrille. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, und das ist sozusagen mein Marketing-Pitch, wenn man so will, auch in Zeiten hoher Inflation, wer eine weitere Brille braucht, bei Mrs. Becks vorbeischauen, wir machen garantiert ein sehr gutes Angebot.
Gehen wir zurück, weil du dafür auch verantwortlich bist, zum Thema Marketing vielleicht noch. Du hast gesagt, eure Zielgruppe ist eine andere Zielgruppe, die wechselt vielleicht alle 2 Jahre mal die Brille, denn auch weil sie Spaß hat daran, sich vielleicht auch etwas zu verändern. Wie gehe ich denn da in der Kommunikation um? Wie gehe ich denn da vielleicht im Marketing um, um diese Zielgruppe zu erreichen? Was muss ich da vielleicht anders machen, als es vielleicht andere Ketten machen, andere Optiker machen?
Ja, wir haben... Es ist ein Balanceakt, das muss man ganz klar sagen, weil wir sehen, dass selbst bei den fashion-affinen Zielgruppen, sagen wir mal ungefähr bei der Hälfte der fashion-affinen Zielgruppe tatsächlich trotzdem noch diese optische Kompetenz, dieses Gefühl der Sicherheit als Hygienefaktor, sage ich mal, mitspielt. Und das ist der eine Teil und der macht natürlich auch viel Spaß. Und dann haben wir aber immer noch den anderen Teil, wo wir sagen, die Qualität, 100% Rückgabegarantie. Wir haben höchste Optikerqualität. Wir haben eine eigene Optikerwerkstatt hier in Berlin. Da wird alles kontrolliert. Wir schleifen hier die Gläser ein. Jede Brille wird individuell gescannt und bearbeitet. Und da macht man vielleicht auch mal ein kleines Bild davon oder mal ein Video, um zu sagen, hier, das ist nicht irgendwie schnell zusammengeballert. Nein, das ist eine Meisterwerkstatt, wo die Dinger gebaut werden. Ja, und diese Balance vom Inhalt, die müssen wir treffen. Ich glaube, das gelingt unserem Marketing-Team ganz gut. Und das Zweite ist, dass wir dann sagen, was ist der Kanalmix? Und da müssen wir eben schon auch sagen, wie kriegen wir kurze, kleine Formate, die ja sehr stark verbreitet sind, der 6-Sekünder oder wie auch immer, der anteasert, mit einem vielleicht einen längeren Format, wo ein Influencer oder mal ein längerer Spot ist, der eben erklärt, was steckt denn eigentlich dahinter. Und diese Balance von Kanälen und Formaten, die es erlauben, ein bisschen länger zu erklären, mit einem glaubwürdigen Influencer oder Testimonial, mit kleinen Snippets und Trendinspirationen, tollen neuen Produkten, das ist, glaube ich, die Mischung. Ja.
Auf welchen Kanälen seid ihr denn unterwegs jetzt mal? Social Media, Influencer hast du schon erwähnt, aber gibt es auch klassische Formate wie Fernsehwerbung? Gibt es noch Print? Gibt es noch Plakat? Welchen Mix habt ihr denn da, um an neue Kunden ranzukommen?
Ja, wir haben klassisch haben wir immer noch einen hohen TV-Anteil. Der ist also wirklich hoch zweistelliger TV-Anteil, wo wir sagen, das ist eine Basiskommunikation, weil man in so einem 15 bis 20 Sekunden eben doch nochmal schön zusammenfassen kann, worüber reden wir eigentlich hier bei Mr. Specs? Dazu kommt immer mehr, und der Anteil schwindet, dazu kommen immer mehr Kanäle, die sozusagen in der frühen Phase der Kaufprozesses, wo ich eine Markenbildung machen kann, die kommen ergänzend dazu. Das wären YouTube, Facebook, Instagram und für die junge Zielgruppe sicherlich ein bisschen TikTok. Das ist aber tatsächlich ein weiteres Investment, großenteils in die Markenbildung. Und dann kommen wir im mittleren, also im Mittelfunnel und im hinteren Bereich, dann kommen wir dazu, dass wir sagen, wenn jetzt die Leute im Markt sind, also sich zu erkennen geben, indem sie einen Sehtest suchen, einen Termin beim Optiker suchen, Produkte suchen, Trends suchen, dann haben wir natürlich das ganz normale Performance-Marketing-Toolkit, was wir anlegen. Und ich sag mal, das ist die Basiskommunikation. Wenn wir dann lokal gehen, dann sind wir in den allermeisten Fällen ja an sehr hochfrequenzen Standorten, zahlen lieber ein bisschen mehr Miete, in Anführungszeichen jetzt hier an alle Vermieter, individuell verhandeln wir knüppelhart, aber wir gehen lieber in die etwas frequenzstärkere Lage mit unseren tollen Läden. Und dann haben wir eigentlich eher lokal gestreute Digitalwerbung. Und da kommt auch ein bisschen Out of Home und ein bisschen Flyer oder ein bisschen Guerilla dazu. Das ist aber sehr selektiv. Und wir machen natürlich ein paar tolle Events in den Läden hier und da. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Und dann damit haben wir eigentlich schon das ganze Mix beschrieben.
Also wenn Mr. Specs jünger ist, trendiger ist, hippiger ist, ist denn euer Kundenstamm auch bedeutend jünger jetzt einmal wie bei traditionellen Optikern oder wie bei Ketten, die es jetzt vielleicht mitunter schon länger auch gibt?
Ja, also ich würde sagen, im Schnitt sind wir tatsächlich 20 Jahre jünger ungefähr im Schnitt. Ja, während tatsächlich der Durchschnittskunde bei einer traditionellen Kette oder bei einem traditionellen Optiker doch über 50 ist, ist unser Durchschnittskunde eher in den 30ern. Ja, und das sieht man. Man sieht in den Läden, da verschiebt sich das ein bisschen. Aber auch in den Läden haben wir im Vergleich da dann vielleicht, na doch, wahrscheinlich immer noch 20 Jahre jüngere Kunden im Schnitt.
Das bedeutet aber auch, du könntest ja oder ihr gebt wahrscheinlich vielleicht auch für den Erstkunden, um den zu gewinnen, etwas mehr aus, weil ihr habt ja dann einen bedeutend längeren Zeitraum, um ihn auch zu bedienen, oder?
Ja, also ich glaube tatsächlich, also wenn wir jetzt mal von der Marketingstrategie herkommt, wir wollen mit dem ersten Kunden oder mit dem Neukunden Geld verdienen. Und so tarieren wir eben auch unsere Grenzkosten im Marketing aus. Nichtsdestotrotz tun wir in unserem Omnichannel-Modell, was ja auf einem Tech-Stack, auf einem Kundenkonto, auf einem Datensatz beruht sozusagen. Warum machen wir das? Damit wir den Kunden in jedem Kanal, an jedem Touchpoint betreuen können und ihm genau den Service, den Sehtest, Überprüfung, eine Zweitbrille für eine verglaste Sonnenbrille, eine Lesebrille als Ergänzung, eine Arbeitsplatzbrille, etc. etc. Um den so zu bedienen können, dafür haben wir dieses Omnichannel-Modell, weil der Kunde ist Mark. Und was ist unser Vorteil? Na klar, Customer Lifetime Value. Ja, dadurch, dass wir den Kunden so betreuen können, haben wir nicht nur den Vorteil, dass wir viele junge Kunden attrahieren in ihrem gesamten Lebenszyklus, sondern dadurch, dass wir Omnichannel sind und so viel genaue Kenntnis haben über den Kunden, können wir natürlich eben auch an dem Wiederkauf und an dem Customer Lifetime Value arbeiten, aus einer rein ökonomischen Sicht. Ja.
Wie viele Kunden kommen denn zu euch, weil der Arzt sie zu euch schickt, beziehungsweise die eine Verschreibung haben vom Arzt? Andere machen ja einen Sehtest, egal ob jetzt im Store oder auch, ihr bietet ja den Online-Sehtest ja mitunter auch an. Das führt mitunter ja zu Käufen von wahrscheinlich vorwiegend Lesebrillen, würde ich einmal meinen, jetzt aus meiner laienhaften Erfahrung. Das andere kommt ja vom Arzt, oder? Der sagt doch der Arzt, was er braucht mitunter. Wie ist denn so die Aufteilung oder wie ist euer Verhältnis eigentlich zu den Augenärzten?
Ja, also sehr gut, aber eigentlich fast non-existent. Warum? Weil der Augenarzt sich eigentlich immer mehr zurückgezogen hat auf rein medizinische Untersuchungen, so wie der Arzt feststellt, Mensch, man bräuchte da wahrscheinlich eine Brille, also jetzt mal unabhängig von anderen medizinischen Indikationen. sagt der Arzt mittlerweile in den allermeisten Fällen, geh zum Optiker, mach einen Sehtest. Warum? Weil die Optiker einfach auf den Sehtest speziell spezialisiert sind. Wir haben die modernsten Geräte, wir machen also sozusagen eine physische Vermessung des Auges zum Beispiel. Und dann sagen wir, rein physisch müsstest du folgende Sehwerte haben. Und dann überprüfen wir nochmal, was hast du dir denn an Sehgewohnheiten angewöhnt? Ja, und diese Kompetenz, die haben wir als Optiker. Und deswegen, und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wir kriegen kaum gezielt Verschreibungen vom Optiker mit einer Refraktion schon, also mit den Sehwerten. Das gibt's natürlich, aber der ganz große Teil kommt mit einer vorherigen, mit einem Brillenpass oder mit Sehwerten vom Optiker oder macht dann eben den Sehtest bei uns. Und deswegen auch sowohl online als auch, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, sowohl online als auch bei uns in den Läden, oder wir haben ja auch Partneroptiker, also befreundete Optiker, mit denen wir zusammenarbeiten, tatsächlich die meisten kaufen sich eine Lesebrille ohne einen Sehtest, muss man ehrlich gesagt sagen. Also jetzt, das ist noch nicht mal bei uns so, ja, sondern das ist im Markt so. Die kaufen sich dann irgendwo mal die erste Brille beim Drogeriemarkt so ungefähr, ja. Was wir natürlich nicht empfehlen können. Aber die Sehtests sozusagen, die wir in überwiegender Mehrzahl machen, sind für die ganz normale Korrektion und dann eben für Myopia, also in Korrektion in der Ferne.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der 7. Fresh Content Kongress genau zu diesem Thema. Denn ich glaube, in Zeiten, die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern, da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am Erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Henkschläger, es ist auch Andreas Buhr mit dabei, es ist mit dabei Roger Rankl zum Thema Vertrieb, aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling, ja, und viele weitere Speaker. Wir haben 10 Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November, mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, ich erinnere mich, meine erste Lesebrille, die habe ich auch irgendwo in einen Laden gekauft. Also das war nicht mal ein Optiker, sondern das war ja irgendein Laden. Und das war nicht einmal in Österreich, sondern das war auf einer Städtereise in Rom. Da habe ich meine erste Lesebrille gekauft, weil ich gedacht habe, ja, das passt jetzt mal gut. Nicht? Also da war ein bisschen komisches Licht, nicht? Und ich konnte das nicht mehr so genau lesen. Aber die hatten Lesebrillen dort und so habe ich meine erste Lesebrille gekauft. Und ja, ich habe den anderen Weg gemacht. Ich bin dann nämlich in ein Optikergeschäft gegangen, habe dort einen Sehtest gemacht und habe das durch einen Arzt später noch einmal bestätigen lassen. Nicht? Also,
ja, genau. Aber dann und so sehen die so sind die unterschiedlichen Wege und das und das eben sozusagen, was manchmal schade ist, dass man eben dann sagt, Mensch, komm, ich mache jetzt hier eben schnell, ich will das hier lesen, dann kaufe ich mir jetzt eben die Lesebrille. Und wenn man sich aber dann damit beschäftigt, also ich zum Beispiel, ich habe ja dann auch irgendwann eine Lesebrille gebraucht und dann habe ich, also mich hat das zum Beispiel immer genervt, dass ich dann irgendwie, weil ich bin ja viel unterwegs und ich schaue dauernd aufs Handy, da muss ich permanent Brille auf, Brille runter, Brille auf, Brille runter, ja, wenn ich aufs Handy gucke. Und dann habe ich mir eben eine Gleitsichtbrille machen lassen, wo ich eben unten einen kleinen Lesebereich drin habe und oben eben gar nichts drin für die Ferne. Weil in der Ferne sehe ich immer noch gut, nur unten habe ich eben das Thema. Und dann plötzlich merkt man, ey, das ist einfach cool. Weil ich muss nicht immer die ganze Zeit rauf und runter. Und das heißt, man kann sich schon dann eine Brille machen lassen, die einem das Leben wirklich erleichtert, ja, ob am Arbeitsplatz oder eben beim Spazierengehen, wenn man mal ans Handy muss. Und deswegen würde ich immer empfehlen, Mensch, wenn man anfängt und braucht was, merkt man, sieht nicht mehr so gut, dann schon mal zum Optiker gehen und einfach sagen, komm, ich erkläre dir mal so ein bisschen, wie ich mein Leben lebe und was ist denn eigentlich eine gute Brille da für mich. Und in den allgemeinen Fällen sagt man dann, oh, hätte ich das mal eher gemacht.
Früher war doch eine Brille ja etwas, was man vielleicht nicht so gerne getragen hat. Und irgendwann ist es ja vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, wie du das schon, zu einem Modeaccessoire ja auch geworden. Siehst du da irgendwelche Entwicklungen, die da vielleicht noch weitergehen oder wieder zurückgehen? Oder wo geht irgendwie so die Entwicklung hin? Ist es auch so, dass wir mehr und mehr Brillen tragen werden müssen? Ihr habt da sicher irgendwelche Studien oder dergleichen. Man sagt ja auch, ja, weil wir ständig auf unser Handy sehen, nicht? Also sehen wir dann mitunter einfach in Zukunft auch schlechter. Und das kann natürlich auch bedeuten, wir werden mehr und mehr Brillen oder Sehhilfen mitunter ja auch brauchen, weil es gibt ja auch eine Kontaktlinse zum Beispiel. Wohin geht dieser Weg?
Ja, also da gibt's ein paar ganz klare Trends. Und ich fange mal mit dem an, den du angesprochen hattest. Ja, mehr Leute brauchen eine Brille. Und ich nehme mal eine Bevölkerungsgruppe raus. Wenn man jetzt mal die jungen Leute und die Studenten nimmt, dann brauchen ungefähr doppelt so viele Studenten eine Brille als vor 20 Jahren. Und der Grund dafür sind zwei im Wesentlichen. Das eine ist tatsächlich dieses Handy, dass ich eben dauernd auf diese Screens schaue und die sind eben sehr, sehr nah an meinem Auge. Und dafür ist das Auge eigentlich nicht gebaut. Und dass ich da zumindest dauernd drauf schaue. Und das andere ist, das Auge kriegt nicht genug Licht. Wenn ich mich zu viel in den Innenräumen aufhalte und selbst wenn so ein Screen beleuchtet ist, der gibt nicht so viel Licht, wie ich draußen habe, wenn die Sonne scheint. Selbst wenn die Sonne nicht scheint und die Wolken sind davor. Das heißt, zu viel gucken in der Nähe und zu wenig Licht. Das heißt, die Leute müssten eigentlich mehr raus und einfach mal auf die Berge oder was weiß ich und in die Ferne schauen und viel Licht ins Auge. Das braucht das Auge, das braucht der Körper, lange Rede, kurzer Sinn. Das passiert nicht und deswegen doppelt so viele Leute brauchen eine Brille. Deswegen kann ich auch nur sagen, ey, wenn ihr Studenten seid, junge Leute oder was weiß ich und ihr merkt so ein bisschen abends Kopfschmerzen, angespannt, irgendwie angestrengt, mehr als sonst, geht mal zum Optiker, lasst es mal testen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Brille braucht, ist sehr, sehr hoch. Der zweite Trend, den hast du angesprochen, Fashion, da glaube ich sogar, dass Corona auch einen Tuck geholfen hat. Ich habe tatsächlich keine Studie dazu gesehen, aber das, was man sieht, ja, die Leute haben schrittweise mehr und mehr eine positive Einstellung zur Brille. Das merkt man einfach. Deswegen haben wir eben auch zunehmend mehr Leute, die zwei oder drei Brillen haben und sagen, Mensch, ich habe eine, die ist ein bisschen sportlicher, ich habe eine, die ist ein bisschen eleganter oder. Oder eine ist ein bisschen lauter, die andere ist ein bisschen reduzierter und zurückgesetzter. Der Trend hält an. Und ich glaube tatsächlich eben, und das ist jetzt meine Hypothese, dadurch, dass wir so viel am Screen arbeiten, da gibt's ja gar nicht so viele Sachen, die man machen kann. Ja, also sozusagen, ja, ich kann mal die Kragenform, ich kann vom Haifisch auf rund oder was weiß ich wechseln. Aber eine Brille, die macht sofort einen anderen Eindruck. Ja? Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dieses ganze hybride Arbeiten viel am Bildschirm, nicht nur, weil ich dann besser sehe, sondern auch eben, weil ich ein bisschen was mit meinem Gesicht und Aussehen machen kann. Wir sehen den Trend zur Brille und das sieht man ja auch von anderen Seiten. Ich komme jetzt ins Erzählen, aber ich meine, es ist ja mein Leidenschaftsthema und ich glaube, ein bisschen geht beim Podcast ja auch ums Erzählen. Ja. So ganz persönlich, wenn ich jetzt gucke, was passiert ist mit Sneakern, ja, wo es wahnsinnig viele Kollaborationen gibt, dann im Fashion-Bereich mit traditionellen Sneakern, aus dem Outdoor-Bereich, wo kollaboriert wird und wie auch immer. Und das ist bei der Brille noch gar nicht so stark gekommen. Also sagen wir mal, dieser kulturelle Aspekt, was trägt denn eigentlich ein Hip-Hopper für eine Brille? Was trägt denn, was weiß ich, ein Skater für eine Brille und sowas? Das hat sich gar noch nicht so ausdifferenziert. Und jetzt sehen wir aber, dass, wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Moncler-Kollektion. Jetzt sehen wir, dass eben so spannende Marken, die aus dem Outdoor, aus dem Streetwear, an dieser spannenden Schnittstelle zwischen Luxury, Fashion, Streetwear, dass da viel mehr auch passiert in der Augenoptik. Und das zeigt einfach nur, da ist ein großes Interesse eben für den eigenen Stil, für den eigenen Look, ein bisschen mehr noch für Differenzierung oder Zugehörigkeit zu tun. Und deswegen, ich finde es nach wie vor super spannend, was passiert dort im Brillenbereich. Und wir sehen auch viel, viel mehr Kundinnen und Kunden sehen die Brille eben als Fashion-Accessoire, richtigerweise.
Wie könnt ihr da mitunter dabei sein, wenn es um Kollaborationen geht mit mitunter Stars, mit Sportlern, mit Rapper und dergleichen, ohne dass jetzt vielleicht die Marken euch dieses Geschäft nicht wegschnappen, sondern das ist, weil man merkt es ja, ne, dass in anderen Bereichen bei Sneakern ist es doch so, ne, also das macht ihr direkt dann selber mitunter klarerweise Nike und die Modelle bekommst du dann gar nicht im Handel. Wie könnt ihr dem entgegenwirken?
Ja, wir haben zwei Sachen. Das eine, das nehme ich schon mal vorneweg, geht nachher drauf an, wir arbeiten da teilweise sehr eng mit Hersteller und Testimonial zusammen. Gehe ich gleich drauf ein. Das andere ist aber, dass wir natürlich auch was Eigenes haben wollen, was besonders ist. Und wir investieren ja eben sehr stark an dieser Schnittstelle zwischen Technologie und Fashion. Und das, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir haben ja eine neue Technologie, wo man das Gesicht scannt und dann machen wir eine maßgefertigte Brille, die lassen wir in 3D drucken für unsere Kundinnen und Kunden. Die haben wir gerade in 37 Läden ausgerollt. Das wird jetzt in alle Läden ausgerollt. Das kommt also jetzt auch in Kürze nach Österreich. Ich würde sagen, bis Ende des Jahres haben wir auch alle österreichischen Läden damit ausgestattet. Das ist wahnsinnig innovativ. Das sind wirklich tolle Brillen. Die haben eine unheimlich hohe Leichtigkeit und Stabilität, einen wahnsinnig hohen Tragekomfort, weil sie eben maßgefertigt sind auf der einen und unheimlich leichtes Material mit einem ganz tollen Sitz haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine Technologie, die, ich würde sagen, nach wie vor einzigartig ist in der Kombination, auch in dem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo wir das anbieten können. Und das rollen wir aus. Und dann können wir natürlich sagen, okay, das ist sowas Besonderes. Da wollen die Leute dann auch mit uns arbeiten, weil wir ja auch sofort bei so einer Kollaboration sicherstellen können, dass wir einen Vertrieb haben. Und wenn wir eben mit Leuten wie Michalski arbeiten oder mit anderen Celebrities, dann ist es so, dass wir sagen, wir machen eine eigene Kollektion für euch, wir vertreiben die direkt, ihr könnt direkt von eurem Instagram-Account oder wo ihr eben seid, eure Produkte vermarkten, weil wir eben diejenigen sind, die sie auch direkt online verkaufen können. Und diese Nähe zum Digitalen, zum Produkt und zum Künstler, das ist was Besonderes, so dass wir eben teilweise auch mit großen Herstellern arbeiten. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, wir haben, es kommt gleich, bald ein neues Gucci-Modell exklusiv bei uns. Wir hatten Saint Laurent gerade eben 4 exklusive Modelle, so dass eben auch die großen Luxushändler Häuser anfangen mit uns zu arbeiten, weil wir eben diese Nähe zum Konsumenten direkt bieten können. A, digital, aber eben B, auch mit unserer Logistik, dass wir nach Hause schicken.
Klarerweise, nicht? Und ihr seid in vielen europäischen Ländern, nicht? Und ihr seid eine Größe, wo man nicht dran vorbei kann, nicht? Und ihr seid natürlich relativ schnell und flächendeckend, weil klarerweise, nicht? Im digitalen Bereich bin ich einfach flächendeckend in vielen Ländern unterwegs, nicht? Und kann das einfach von einem Land aufs andere kopieren, oder?
Absolut. Und das ist da sind wir vielleicht ein bisschen das, als wir gesagt haben, Mensch, wie groß ist denn das Marktpotenzial? Und ich nehme jetzt mal eine Marke, die auf der einen Seite prototypisch ist für das, was ich beschrieben habe. Was passiert im Fashion-Bereich? Und so eine Marke wie Off-White, damals ja gegründet von Virgil Abloh, ist ja dann mit anderen Marken kollaboriert, Palm Angels, also unter der New Guards Group. Die haben irgendwann gemerkt, Mensch, wir mit unseren kraftvollen Marken, wir können doch jetzt auch in den Brillenbereich, die haben eine eigene Brillenproduktion sogar gebaut, was einzigartig war. Und dann haben die geguckt, wer kann uns denn in die Hauptstädte und Innenstädte an die junge Zielgruppe in Europa bringen? Und guess what, wo die geklingelt haben, ne? Bei uns. Weil wir eben die Einzigen waren, die sagen, wir sind an der jungen Zielgruppe europaweit dran. Du musst hier nicht über die Dörfer ziehen, mal salopp gesagt. Du kannst direkt mit uns kollaborieren. Und dann haben wir unsere großen Läden in den Innenstädten, die haben wir komplett eingewrappt, ja, in die neuesten Off-White Kollektionen, so dass das wirklich auch aufmerksamkeitsstark war eben und dann in mehreren Hauptstädten. Ne?
Also liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr etwas Trendiges wollt, wenn ihr einfach Produkte haben wollt, die einfach etwas anders sind, vielleicht das andere, ja, dann schaut einfach mal auf Mr. Specs. Lieber Mirko, herzlichen Dank in den Einblick jetzt einmal in diesen Brillenmarkt. Das war schon sehr, sehr interessant. Bin mir sicher, da werden wir in den nächsten Jahren noch einiges mitunter sehen und hören von Mr. Specs auch. Vorwiegend klarerweise im digitalen Bereich, da ist jeder ja sehr, sehr nahe dran, mitunter nur einige Zentimeter vom Handy entfernt, vom nächsten Device mitunter. Ja, zum Abschluss von einem Podcast gibt es immer noch ein paar persönliche Fragen zur persönlichen digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Das muss nicht mitunter immer die meistgenutzte App sein. Die Lieblings-App kann ja vielleicht auch eine andere App sein.
Genau, also die erste ist, ich habe früher mal in der Musikindustrie gearbeitet. Ich bin leidenschaftlicher Musikhörer und ich habe die Tidal-App, weil ich auch eine schöne Anlage habe und da will ich hochauflösende Musik streamen können. Also ich würde sagen, ohne die Tidal-App wäre es schwierig. Das zweite, ich habe tatsächlich eine sehr regelmäßige Meditationspraxis, wie nennt man, Ritual. Also ich wirklich meditiere jeden Morgen und ich track das mit dem Insight-Timer. Da kann ich mir meine Meditationen zusammenstellen und das heißt, die nutze ich tatsächlich auch jeden Tag, die App. Und also ich glaube, alles andere sozusagen fällt dann schon stark ab. Ich glaube, dann könnte man, dann ist es schon fast WhatsApp oder irgendwie sowas Banales, würde ich sagen. Ja, aber das vielleicht sozusagen zu den von mir meisten. Ah, doch, eine habe ich noch. Doppelkopf. Ich bin begeisterter Doppelkopf-Spieler. Und während Corona war es ja nicht möglich, sozusagen vernünftig zusammenzukommen in einigen Teilen. Dann haben wir angefangen, eine Gruppe zu haben. Ich spiele also mit meinem Geschäftsführungspartner meiner Agentur, der in Münster sitzt, mit meinem Schwiegervater und meiner Frau super viel Doppelkopf über eine App. Ja, das ist die Doco Light App. Kann ich nur empfehlen.
Ah, oh, cool. Stell dir vor, du würdest für das Interview jetzt von mir 5.000 € bekommen, mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Airbnb oder in Lufthansa. Also Plattform Technologie oder Old Economy, wenn man so sagen will, Lufthansa. Wo würdest du die 5.000 € hingeben?
Na, ich würde an Airbnb geben. Und trotzdem, weil du das ja kategorisiert hast, trotzdem würde ich sagen, was wir schon gesehen haben, dass wir ein ganz reines Asset-Light-Modell, also sozusagen, wo ich sage, ich habe nur die Plattform, die sich drüber legt, dass es da doch den einen oder anderen Spieler gibt, der sagt, ich besorge mir doch auch ein paar klassischere Kernkompetenzen, die ich auch verteidigen kann und die mir, sagen wir mal, die Kunden-Experience garantiert, sodass ich auf jeden Fall auf Airbnb setzen würde, aber ich mir schon vorstellen kann, dass viele Plattformen eben doch hier und da sich eine Kernkompetenz auch in der Delivery oder in der Logistik oder in der, wo auch immer, also sozusagen ein bisschen klassischer sozusagen noch verankern, aber das ist gelandet um die klare Entscheidung Airbnb.
Jetzt haben wir heute aufgrund von der Zeit, aber es war auch so spannend, gar nicht über das Thema Nachhaltigkeit sprechen können bei Mr. Spex. Aber kurz zu deiner persönlichen Nachhaltigkeit. Wann hast du denn das letzte Mal vielleicht auf YouTube ein Tutorial gesucht, um etwas zu reparieren, bevor du es wegwirfst?
Ach, also ich weiß gar nicht, aber ich das Gefühl ist tatsächlich letztes Wochenende oder irgendwie sowas, weil ich tatsächlich da ab und zu mal geschraubt habe. Ich habe mich gestern Abend noch unterhalten mit jemandem, der eine Startup-Idee hat, weil er sagt, Mensch, könnte man da nicht irgendwie Tutorial-Videos machen oder Live-Sessions, um Leute dabei zu unterstützen, das zu tun. Vielleicht dazu zwei Sachen. Trotzdem mal, wir haben von Anfang an gesagt, hey, wenn eure Brille kaputt geht oder wenn ihr, sagen wir, euer Glas kaputt geht, ihr wollt aber euren Rahmen behalten, wir schicken euch ein Paket nach Hause, da packt ihr die alte Brille rein, ihr schickt uns das Paket, wir packen da neue Gläser rein, schmeißt bloß nichts weg, was noch gut ist, ja, sozusagen, weil das uns schon auch am Herzen liegt, ja. Das heißt, wir bieten den Service an, was noch gut ist, soll nicht weggeschmissen werden. Also das macht mir schon Sorgen, das muss man schon sagen, was klimatisch los ist auf dem Planet, das ist ein super wichtiges Thema, das heißt, vielleicht beim nächsten Mal darüber noch reden. Und eins sage ich aber noch dazu, es gibt eine wundervolle Marke, die heißt Weebee. Das ist ein reizender italienischer älterer Herr mit seinem reizenden italienischen älteren Kumpel. Sein Kumpel ist einer der bekanntesten Brillendesigner der Welt. Er hat ikonische Oliver Peoples, Prada, Persol-Brillen designt. Er hat mehr als 10.000 Brillen zu Hause. Die beiden haben ein Label gegründet, das heißt Weebee. Und 10%, das ist sehr viel, 10% vom Umsatz geht an die Bienen. Die sind begeisterte Bienenfreunde. Und natürlich ist alles, was da ist, die Verpackung, die Materialien, es ist alles recycelbar oder recycelt. Und das ist die beste Kombination, auch tollsten Design, italienischer Liebe für die Brille und Gutes für die Umwelt und die Bienen speziell. Weebee, tolle Marke.
Ja, somit haben wir über das Thema Nachhaltigkeit bei Mr. Spex auch noch gesprochen. Lieber Mirko, herzlichen Dank für das tolle Podcast-Interview. Es wären sonst vielleicht nur ein paar Fragen dabei gewesen. Ich könnte vielleicht auch noch länger mit dir plaudern. Irgendwann machen wir einen zweiten Teil daraus. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine inspirierenden Fragen. Tschüss aus Berlin.
Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.